Ich möchte heute den zweiten Teil meiner Predigt machen und das so ein bisschen abschließen. Und bevor ich damit anfange, würde ich gerne einen kurzen Rückblick machen über das, worüber wir letzte Woche gesprochen haben. Generell ja, ging es um Lobpreis und Anbetung, ein Thema, was mich einfach die letzten Jahre beschäftigt hatte und das ich gerne mit euch teilen wollte. Genau, und ich hatte damit gestartet, dass wir nicht nur im Bild Gottes geschaffen sind, sondern auch Priester sind. Das heißt, es beinhaltet, dass wir seine Gegenwart mit uns tragen, dass wir Orte der Begegnung für andere Menschen schaffen können und dass wir dazu berufen sind, anderen Menschen zu zeigen, wie wir Gott anbeten können. Und es ist nicht so, dass Gott nur einzelne, besonders gute Christen beruft, Priester zu sein, sondern dass er sich ein Volk von Priestern wünscht. Und wir alle, die wir Jesu Tod für uns angenommen haben, dazu berufen sind, ihm als Priester zu dienen. Und sonntags morgens kommen wir dann hier in der Gemeinde zusammen, als Schar von Priestern, um Gott zu loben. Und das höchste Ziel der Lobpreiszeit ist eigentlich, dass die Gemeinde bzw. jeder Einzelne eine tiefe Begegnung mit Gott haben kann. Praktisch sieht es dann so aus, dass ein Teil der Priester zu Vorsängern wird, die ja, die Lieder anstimmen, quasi das nennen wir dann das Lobpreisteam hier in der Gemeinde. Und auf der einen Seite ist das Team verbunden oder diese Vorsänger sind verbunden mit dem Rest der Priestern, weil es soll ja quasi ein Vorsingen und Mitsingen und Miteinander sein. Und auf der anderen Seite sind die Vorsänger auch verbunden mit Gott, um so ein bisschen zu gucken, okay, was passiert denn als nächstes, wo soll es dahin gehen? Aber an sich steht es eigentlich im Hintergrund, so wie Bernhard vorhin schon das Kellnerbeispiel angesprochen hat, denn es geht darum, dass die Gemeinde, dass jeder Einzelne aus der Gemeinde eine Begegnung mit Gott haben kann und persönliche Zeit mit ihm haben kann. Wir hatten dann mit der Frage aufgehört, welche Einflussmöglichkeiten haben wir eigentlich, um eine gute Lobpreiszeit mit Gott zu haben? Gott ist souverän, das heißt, er kann uns seine Gegenwart einfach so schenken, von jetzt auf gleich. Und er sehnt sich danach, das heißt, er möchte mit uns Gemeinschaft haben. Das heißt, unsere Chancen sind da schon mal ganz gut. Trotzdem die Frage, naja, manchmal ist es ja trotzdem so, dass wir irgendwie nicht direkt in seiner Gegenwart stehen. Und da wollen wir uns angucken quasi, ja, wie können wir da zu ihm kommen? Und zum Glück haben wir die Bibel, wo wir sowas nachlesen können. Und eins, vielleicht das große Beispiel für einen Anbeter in der Bibel, ist König David. Der ja, große König Israel, der mit Gott durch viele Höhen und noch mehr Tiefen gegangen ist. Und in seinen Liedern, in seinen Psalmen, die er geschrieben hat, einfach eine unglaubliche Leidenschaft für Gott ausdrückt. Er, ja, egal von wie vielen Feinden er umringt ist, er sagt immer noch, hey Gott, ja, du bist mein Gott, ich glaube daran, dass du mich rettest und da einfach mit Gott weiter unterwegs ist. Und bevor der Tempel in Jerusalem von seinem Sohn dann Salomo gebaut worden ist, gab es ein Zelt, wo die Bundeslade drin stand, das auch die Hütte Davids genannt worden ist. Und in 1. Chronik 15, Vers 16 lesen wir, und David befahl den Obersten der Leviten, dass sie ihre Brüder zu Sängern bestimmen sollten, mit Musikinstrumenten, Harfen, Lauten, Zimbeln, damit sie sich hören ließen und die Stimme mit Freude erhöben. Das ist das erste Mal, dass wir in der Bibel lesen, dass Musikinstrumente genutzt worden sind, um Lobpreis zu machen, dass quasi Lobpreis auch ein Opfer dargestellt hat für Gott und es zu seiner Freude gemacht worden ist. Das Beeindruckendste an David finde ich seine Bedingungslosigkeit, mit der er ja, sich Gott zur Verfügung stellt. Wie gesagt, er war immer wieder von Feinden umringt und hatte immer wieder ja, viele Probleme und war trotzdem einfach komplett von Gott abhängig. Ein Beispiel ist auch, als die Bundeslade nach Jerusalem gebracht worden ist, da naja, hat sich der große König David dazu runtergelassen, quasi halb bekleidet, nur noch halb bekleidet, vor der Bundeslade herzutanzen. Da waren auch Musik und da waren auch Sänger, das heißt, vielleicht, naja, man könnte jetzt sagen, vielleicht war die Musik so gut, das hat ihn so mitgerissen, aber ich glaube eher, dass das einfach von ihm ausging, dass er alles, was er hatte, vor Gott bringen wollte und sich da komplett hingegeben hat. Wenn wir uns das jetzt heute vorstellen, denken wir wahrscheinlich so ein bisschen, na, das wäre jetzt ziemlich peinlich irgendwie, hier so wahrscheinlich in der Gemeinde überschreitet so gewisse soziale Grenzen, ist vielleicht nicht so akzeptiert. Es hat es damals auch. Michal, die Frau von David, hat ihm danach auch gefragt, so, na, also ich fand das ein bisschen peinlich, was du da gemacht hast. Und David hat gesagt, nö, das wollte ich tun, das war für meinen Gott. Und er wird ein Mann nach Gottes Herz, nach dem Herzen Gottes genannt. Das heißt, Gott sieht das und freut sich unglaublich über diese Leidenschaft, die David ihm da entgegenbringt. Wenn ich sonntags morgens in der Gemeinde stehe, könnte man sagen, okay, dann sagen wir einfach, hier bin ich Gott, nimm mich, ich gebe dir alles, was ich habe. Und ich glaube, manche Menschen können das. Die haben so eine Leidenschaft für Gott, die stehen vor Gott, sagen das und ja, sind dann einfach bei Gott und alles ist gut. Ich bin da, glaube ich, ein bisschen anders. Mir fällt das sehr schwer. Wenn ich mich irgendwo hinstelle und sage, komm Gott, ich bin hier, nimm alles, was ich habe, kommen da ganz schnell Gedanken hoch wie, was bedeutet eigentlich alles? Kann ich das jetzt in dem Moment so sagen, ehrlich? Soll ich da nicht nochmal drüber nachdenken, ob ich das wirklich so sagen kann? Und naja, wie könnte ich das jetzt ausdrücken? Was passiert, also verrutscht meine Kleidung irgendwie, wenn ich jetzt zu sehr die Arme hebe oder sowas? Also so ganz viele Gedanken, die auf einmal da sind und mich dann davon hindern letztendlich, in der Gegenwart Gottes zu stehen. Und ich finde es total cool, dass unser Gott von uns nicht erwartet, dass wir alle diese extreme Leidenschaft haben. Ich glaube, er hat manche Menschen besonders gesegnet, dass sie das haben können, aber er hat uns alle gemacht und wir finden auch noch andere Beispiele dafür, wie wir in Gottes Gegenwart kommen in der Bibel. Und eins davon ist die Stiftshütte. Das Zelt, in dem die Bundeslade zu finden war, während die Israeliten durch die Wüste gezogen sind, bevor sie an einem festen Ort angekommen sind. Und nur um es nochmal zu betonen, es geht nicht darum, dass wir irgendwas schaffen müssen, irgendwas erledigen müssen, um zu Gott zu kommen. Jesus ist für uns gestorben und uns steht nichts mehr im Weg, zu Gott zu kommen. Ich habe manchmal nur das Gefühl, dass ja, Gott ist immer da und wir können uns entscheiden quasi, wann wir uns Zeit für ihn nehmen, diese Quality Time, von der ich letzte Woche gesprochen habe. Und manchmal nehmen wir uns die Zeit, setzen uns hin und naja, irgendwie klappt das doch noch nicht so ganz mit der Gegenwart Gottes. Und wir erwarten so, dass wir zack, da sind und Gott da ist und naja, wir eine gute Zeit haben und das funktioniert irgendwie nicht immer. Und ich glaube, da gilt, dass Gottes Heiligkeit und Gottes Gegenwart immer noch genauso umwerfend ist, wie das vor 2000 Jahren war. Und dass es gut für uns ist, wenn wir uns ihm langsam nähern und wenn wir quasi Schritt für Schritt auf ihn zugehen und uns selber darauf vorbereiten, ihm zu begegnen. Und dafür kann dieser Aufbau der Stiftshütte eine Hilfe sein, auch in der Lobpreiszeit. Ja, die Stiftshütte war aufgebaut, ihr seht sie da, aus einem Vorhof und einem Heiligtum, das innen drin abgetrennt war. Und ich möchte jetzt die einzelnen Stationen durchgehen, wie man sie beispielsweise auf eine Lobpreiszeit übertragen kann. Angefangen mit dem Vorhof, beziehungsweise das Betreten des Vorhofes. Im Psalm 100, Vers 4 steht, kommt in sein Tor mit dankbarem Herzen, kommt in seinen Vorhof mit Lobgesang. Wir haben vorhin auch von dem Enter the Gates of Praise gesprochen. Wir sind dazu eingeladen, als erstes dankbar zu sein, wenn wir zu Gott zu kommen. Das heißt, den Blick nicht auf uns gerichtet zu haben, mit welchen Sorgen, mit welchen Beladungen wir vielleicht sonntags morgens hier ankommen, sondern erstmal auf Gott zu schauen. Denn meistens hilft das schon, allein mal aus diesem Gedankenkreisen rauszukommen. Das heißt, Blick auf ihn richten und dankbar sein. Und vielleicht ist es so, dass man irgendwie gerade in seinem Leben nicht so viel findet, um dankbar zu sein. Es ist so, dass wir durch seine Gnade gerettet sind. Das heißt, auch wenn wir nichts anderes gerade haben, um dankbar zu sein, kann das reichen, um Gott zu sagen, hey, cool, dass du da bist. Ich bin dankbar dafür, dass du mich persönlich retten wolltest. Typische Lieder am Anfang haben also einen starken Fokus auf Gott, auf wer er ist, was er tut, wie groß er ist, um uns das nochmal in Bewusstsein zu bringen. Als nächstes kommen dann der Brandopferaltar und das Wasserbecken. Auf dem Altar wurden bei den Israeliten Tieropfer dargebracht, die die Sünde von den Israeliten überdecken sollten. Dahinter gab es dann ein großes Becken, wo sie die Priester sich danach waschen konnten. Das konnte ja schon durchaus eine blutige Angelegenheit sein, das mit den Tieren. Unser Opfer war und wird für immer Jesus sein, der für uns gestorben ist, und dadurch unsere Sünde von uns abgewaschen quasi ist. An dieser Station können wir also daran erinnert werden, dass wir schuldig sind vor Gott, aber dass wir durch Jesus errettet sind. und dass wir würdig sind, vor Gott zu treten und uns nichts mehr von ihm trennen kann. Das heißt, niemand kann uns sagen, dass wir es nicht wert sind, dass wir nicht gut genug sind, sondern Jesus ist für uns gestorben und daran können wir uns erinnern und uns bewusst machen. Das heißt, typische Lieder sprechen hier vom Tod Jesu oder von unserer geretteten Position vor Gott. Und damit sind wir dann quasi ausgerüstet dafür, wenn wir die Beziehung zwischen uns und Gott, wenn wir das klar haben, wer Gott ist, dass er groß ist, wer wir sind, seine geretteten Geschöpfe, die er liebt, dann können wir quasi weitergehen ins Heiligtum. In dem Heiligtum befinden sich drei verschiedene Dinge. Zum einen der Ölleuchter, ein siebenarmiger goldener Leuchter, der Räucheraltar und der Schaubrottisch. Der goldene Leuchter ist ein dauerhaft brennende Öllampe, die die Israeliten hatten. Alle drei dieser Gegenstände sind überladen mit Symbolik und es würde zu viel werden, wenn ich das hier alles ausbreiten würde. Deswegen werde ich jetzt nur auf quasi die Bedeutung, die sie im Lobpreis einnehmen kann, reingehen. Fragt mich gerne, wenn ihr noch was dazu mehr wissen möchtet. Das heißt, der Ölleuchter, die Flammen stehen immer für den Heiligen Geist. Und das heißt, wir können während der Lobpreiszeit uns Zeit nehmen für den Heiligen Geist, ihn anbeten, ihm bitten zu kommen. Das stellt ja quasi dar, wie wir den Heiligen Geist erleben können. Körperliche Begegnung mit Gott, Heilungen, all das kann im Lobpreis passieren. Und auch das kann eben durch Lieder, können wir dahin geleitet werden. Die zweite Station, der Räucheraltar, steht für die Gebete der Heiligen. Da steht in dem Psalm, lass mein Gebet wie Räucherwerk gelten vor dir. Oder in Offenbarung, goldene Schale voll Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Hier geht es also darum, Fürbitte oder Gebet zu haben, sich mit Gott zu unterhalten, Gebet ihm auszudrücken, was uns gerade beschäftigt. Der Schaubrottisch steht dann noch für die Gemeinschaft mit Gott, mit ihm zu Tisch kommen, zusammen sein, Gemeinschaft haben. Er lädt uns an seinen reich gedeckten Tisch ein und hat Worte des ewigen Lebens. Das heißt, da kommt auch mal das Wort Gottes mit hinzu. Es geht also darum, in seiner Gemeinschaft zu verweilen, mit ihm Zeit zu bringen oder aber auch an sein Wort zu erinnern zu werden. Manchmal haben wir es ja, dass wir Verse oder Dinge aus der Bibel in der Lobpreiszeit einfach sagen, um uns an seine Zusagen zu erinnern, das, was er für uns gedacht hat, was in der Bibel steht. Im Heiligtum ist es nicht so, dass die Stationen aufeinander aufbauen, sondern es ist eher ein Zusammenspiel von verschiedenen Aspekten, quasi wie wir Gott begegnen können. Während der Lobpreiszeit kann man also quasi im Heiligtum verweilen und verschiedene Dinge tun, verschiedene Arten der Interaktion mit Gott haben. Und das Allerheiligste? Nur der hohe Priester, dem war es einmal im Jahr gestattet, diesen Bereich zu betreten. Ich glaube, dass Gott bei uns das schon auch öfter zulässt, dass wir da nicht irgendwie an diese Grenzen mehr gegangen sind, geführt werden. Ich habe es bisher immer so erlebt, dass das Heiligtum mehr so Blicke erhaschen waren auf etwas. Das heißt, während dieser Zeit im Heiligtum konnte man Blicke erhaschen auf das Allerheiligste. Also irgendwie kein richtig dauerhafter Zustand da drin. Aber es kann auch sein, dass ich das einfach noch nicht erlebt habe und dass es da noch mehr gibt irgendwie. Aber für mich sind das diese intensiven Begegnungen im Lobpreis, wo ich komplett eingenommen bin von der Gegenwart Gottes, wo ich nichts mehr um mich herum mitbekomme und die ganzen Gedanken in meinem Kopf einfach gar nicht mehr da sind, dass ich nichts davon höre, sondern ich ganz bei Gott bin. Und das ist ein sehr sensibler Moment. Es ist ein sensibler Moment, quasi da reinzukommen, aber dieses Ganze da drin stehen, es ist zerbrechlich. Gerade dieses Thema nach Sicherheit kommt da immer wieder hoch, dass wir eine gewisse Sicherheit brauchen, um da überhaupt reinzukommen. Und wenn man da drin steht, bin ich immer froh, wenn man nicht da rausgerissen wird auf einmal. Also es von jetzt auf gleich, eben weitergeht mit dem Gottesdienst irgendwie, wenn wir jetzt nochmal hier auf die Lobpreiszeit beziehen. Sondern wenn ich Zeit dafür habe, auch wieder rauszugehen. Also mich irgendwo ein Stück weit, verabschieden von Gott wäre zu viel, aber bewusst quasi mich wieder zurückzuziehen von dieser Begegnung. Dann durch das Heiligtum zu gehen, auf den Vorhof zu treten einmal tief durchzuatmen und dann zu wissen, der Alltag kommt wieder. Und es ist auch so gedacht. Es ist nicht gedacht, dass wir für immer in der Heiligkeit Gottes rumschweben, sondern dass wir das, was wir da erleben, mit in unseren Alltag reinnehmen. Und quasi das, was wir dann auf dem Vorhof tun können, ist das, was wir erlebt haben, auf das zu beziehen, was kommen wird. Und ich bin an so Punkten dann auch bereit zu sagen, ja Gott, hier bin ich. Mach das, was du möchtest mit mir und mit meinem Leben. Weil ich gerade erst erlebt habe, wie gut er ist und diese ganzen Zweifel und Fragen eins nach dem anderen einfach widerlegt worden sind und ich jetzt weiß, wer Gott ist und wie gut es ist, bei ihm zu sein. All diese Stationen können auch im Gebet durchgangen werden. Musik ist da nicht unbedingt notwendig. Wir hatten letzte Woche aber schon mal kurz darüber gesprochen, was gute Musik mit uns macht. Sie kann Atmosphäre verändern, wodurch wir uns wohl und sicher fühlen. Sie verstärkt Gefühle oder hilft uns, Gefühle auszudrücken. Und sie hilft uns auch zu fokussieren. Die Frage, die wir noch nicht geklärt haben, ist, was ist eigentlich gute Musik? Da könnte man jetzt drüber diskutieren und vermutlich würde man hier von den 100 Leuten 80 Meinungen finden, was jetzt quasi die richtige oder gute Musik ist. Vielleicht finden wir so ein paar gemeinsame Punkte, also es ist schon mal gut, wenn der Takt irgendwo da ist und wenn die Instrumente irgendwie so ein bisschen zusammenpassen. Aber ich glaube, da kann man zugehen, also gute Musik, es ist gut, wenn quasi die Vorsänger ihr Instrument irgendwie beherrschen, dass sie eine gewisse Sicherheit ausstrahlen können, um andere mit reinzunehmen. Denn wenn hier jemand steht, irgendwie, wo ich denke, der ist selber so unsicher in dem, wie er irgendwas macht, dann bringt das keine Sicherheit für mich. Das heißt, das ist irgendwie so der Punkt, wo gute Musik im Lobpreis, was auch immer gute Musik ist, quasi seine Berechtigung hat. Denn sie ist das Medium. Abseits von den musikalischen Grundregeln, wie kann man eine Atmosphäre mit guter Musik schaffen, in der 100 Leute sitzen, wo 80 davon einen anderen Musikgeschmack haben. Ich finde es ist ein totales Privileg, dass die Diversität der Musikszene mittlerweile auf die christliche Welt übergegangen ist und dass es eigentlich für jede Musikrichtung auch christliche Musik gibt, mit der man Lobpreis machen kann. Von Hip-Hop über Indie, Rock, Blues, Metal, es ist alles da. Und die Frage ist, hast du schon deine Lieblingsband gefunden, die christliche Musik macht, mit der du Lobpreis machen kannst? Es ist ein totaler Segen, wenn man das gefunden hat. Weil es macht so Spaß, quasi Lobpreis zu machen, auch in der Atmosphäre quasi mit der eigenen Musikgeschmack. Aber das ist eben das Ding, was Kirche nicht leisten kann. Ich meine, es gibt verschiedene Kirchen, die auch verschiedene Musikrichtungen spielen. Aber dass es so ganz passt, ist wahrscheinlich nicht so, die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch. Das heißt, was ist dann die Lösung? Lobpreisteams spielen oft, so, dass es nicht zu extrem ist. Also jeder sich so ein bisschen mit anfreunden kann, wenn man es irgendwie benennen möchte, wahrscheinlich irgendwie Richtung Popmusik. Und jede Kirche, hat so einen eigenen Stil. Aber irgendwie muss man dann doch hinnehmen, wenn man in Gemeinschaft zusammen Lobpreis macht, dass es eben nicht exakt die Musik ist, die das trifft. Und das ist auch nochmal der Punkt, das ist ja, die Musik ist ein Angebot. Es kann als Medium dienen, dass wir näher zu Gott kommen können. Aber manchmal hilft sie vielleicht auch nicht, weil es irgendwie nicht die richtige Musik ist. Ich glaube, es gibt auch einen Unterschied zwischen, dass Menschen sich sehr von Musik angesprochen fühlen, andere Menschen weniger von Musik angesprochen fühlen. Und da ist jeder auch frei, quasi diese Begegnung mit Gott zu suchen, auf eine andere Weise, auch wenn vielleicht Musik eben gerade nicht das Medium ist. Ähnlich sieht es bei den Liedern aus. Da hat jeder so, eigene Lieblingslieder, wo er denkt, wenn man das spielt, bin ich sofort bei Gott, super. Ich glaube aber, dass es keine magischen Lieder gibt. Also, die singt man und dann sind plötzlich alle im Heiligtum drin. Es geht ja darum, dass die Lieder uns leiten sollen. Also, dass Lieder quasi zu unseren Gebeten werden und, uns eben diesen Weg zu Gott ein bisschen einfacher machen sollen, uns auszudrücken also. Und die Lieder, die uns dann so total ansprechen, wo wir denken, wow, die bringen mir total viel, die bringen mich nahe zu Gott, sind oft Lieder, mit denen wir uns einfach gut identifizieren können, die wir sehr gut zu unseren Gebeten machen können. Und dadurch bringen sie uns zu Gott. Das heißt, es sind nicht die Lieder, die uns näher zu Gott bringen, sondern es sind unsere Gebete. Und die Lieder verstärken quasi unsere Gebete und ermöglichen sie uns. Wenn wir also Lieder als Hilfestellung zu einem Gespräch mit Gott nehmen, heißt es automatisch, dass sie eigentlich nie gleich sind. Denn man hat ja irgendwie nicht zweimal das gleiche Gespräch oder zweimal exakt das gleiche Gebet. Ist auch ungewöhnlich. Das heißt eigentlich, dass wir die Lieder individualisieren müssen. Und das tun wir, glaube ich, auch schon. Ich glaube, dass wir Lieder immer verschieden singen. Also jeder Einzelne, vielleicht wird die eine Zeile mehr betont, die andere Zeile mehr betont. Ich meine, wenn man das Bild hier hat, manche Leute stehen im Lobpreis, andere sitzen. Bei mir ist es auch so, dass ich manche Verse irgendwie nicht mitsinge, weil ich gerade denke, okay, nee, das passt gerade nicht für mich und ich bete in der Zeit lieber anders. Und ja, es gibt ja auch immer wieder Instrumentalstücke, in denen es nicht darum geht, zu zeigen, wie toll man Soli spielen kann, nochmal das Bild vom Kellner, sondern indem man Zeit gibt, einfach für eigene Gedanken, damit man nicht quasi an den vorgefertigten Worten hängen bleibt, sondern ja, zu eigenen Gedanken kommt, eigenen Gebeten, weil nur so werden wir wirklich eine Begegnung mit Gott haben. Die Steigerung davon sind dann Zeiten, wo frei gesungen wird, also wo man wirklich mit eigenen Worten, eigene Melodien quasi Gott anbetet. Und ja, das ist herausfordernd. Das kostet eine Menge Mut. Nicht nur, weil man irgendwie, ja, irgendwie, wenn man singt, immer was von sich selber preisgibt. Wenn man dann quasi ohne Leitstimme singt, zeigt es auch so ein bisschen, wie musikalisch man ist. Kann man eine gewisse Melodie treffen alleine oder so. Aber es zeigt vor allem, was in meinem Herzen drin ist. Denn das, was ich da ausdrücke, sind Worte von mir. Und ich gebe etwas raus, was von mir ganz persönlich ist. Und ich glaube, da sind wir Deutschen sehr gut drin, Rücksicht zu nehmen. Wir sind da vielleicht so manchmal, naja, kann ich das meinem Nachbarn zumuten irgendwie, was ich da so singe und sage und so. Oder wenn ich mich jetzt bewege, wie ist das dann für meinen Nachbarn? Und ja, wir haben gelernt, Rücksicht zu nehmen. Ich weiß aber nicht, ob wir gelernt haben, uns in Freiheit auszudrücken. Und diese Rücksichtnahme ist eine Tugend. Dadurch funktioniert eine Menge bei uns, was vielleicht in anderen Kulturen nicht funktioniert. Es ist vieles geordneter und vieles ja, strukturierter. Aber es kann eben auch dazu führen, dass man sich so, naja, in der Masse verliert. Dass man nicht mehr sichtbar ist, irgendwie und auch mit der Einzigartigkeit, in der uns Gott geschaffen hat, dass die nicht mehr rauskommt, weil sie irgendwie unter der Rücksichtnahme verschwindet. Und das ist schade, weil ich glaube, dabei geht eine Menge verloren. Und ich hatte in Vorbereitung zu dieser Predigt ein Bild, das ungefähr so aussah. Wir stehen alle vor Gott in der Gemeinschaft und jeder von uns hat eine Eigenart, eine eigene Farbe, mit der er im Lobpreis zu Gott hochstrahlt. Und in diesen ganzen Farben spiegelt sich wieder, wie Gott ist in seiner Gesamtheit. Das heißt, jeder von uns kann ein Stück von ihm, dadurch, wie wir geschaffen sind, widerspiegeln. Und insgesamt ergibt sich dadurch die vielfältige Farbenpracht Gottes. Und deswegen möchte ich euch nochmal ermutigen, in den nächsten Wochen mal zu schauen, was ihr in der Lobpreiszeit gerne tun würdet, was vielleicht so ganz leise in eurem Inneren ja, gesagt wird, vielleicht bisher zu leise war oder der Rücksichtnahme zum Opfer gefallen ist. Ich glaube nämlich, dass wir da ein bisschen mutiger werden können, ein bisschen mehr wagen können und dass es unsere Nachbarn gar nicht so sehr negativ auffallen wird. Ich finde es, also wenn man hier oben Lobpreis macht, einfach immer super ermutigend zu sehen, was hier passiert. Also, wenn hier rechts geflaggt wird, ist das ein total schönes Bild, das sieht einfach total toll aus. Wenn hier links gemalt wird, da entstehen immer wieder tolle Bilder. Und wenn so Momente da sind, wo wir frei singen, das hört sich wunderschön an. Und ich glaube, dass da noch ja, einfach eine totale Vielfalt und eine totale Schönheit drin ist, die wir weiter entdecken dürfen. Und ich wünsche mir eine Gemeinde, wo wir zusammenkommen können in unserer Vielfältigkeit und das auch Gott gegenüber ausdrücken können, und wo es nicht darum geht, naja, in eine Norm zu passen oder ja, irgendwie jemand anderen nicht zu nahe kommen zu dürfen. Ich glaube, dass wir hier schon eine relativ große Freiheit haben. Lass uns die nutzen, lass uns das angehen, damit wir näher zu Gott kommen können und damit wir näher ja, in seine Herrlichkeit, in seine Heiligkeit treten können. Und diese freien Gesangsmomente fordern uns als Bands auch immer wieder heraus. Weil, naja, klar ist dann die Frage, wie geht es weiter? Was spielt man da eigentlich? Wer kann vielleicht hier was singen? Aber ich glaube, dass es einfach eine Sache ist vom Dranbleiben und weiter ausprobieren. Weil ich glaube, dass einfach im Lobpreis eine extreme Kraft steckt. Wenn wir als Priester zusammenkommen und das tun, wofür wir berufen sind, wird Gott dem antworten. Ja, lasst uns da dranbleiben. Amen. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt oder Diskussionsbedarf ist zu irgendwelchen Themen, ich freue mich immer, über Lobpreis zu reden und zu diskutieren. Von daher kommt da gerne auf mich zu. Es sind doch nicht alles meine Gedanken gewesen, die ich hier präsentiert habe, sondern es gibt Bücher, es gibt Literatur dazu, die ich sehr empfehlen kann. Und ja, ich freue mich, da weiter drüber zu reden.